Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Und zwar genauer gesagt zum zweiten Teil des Streitgesprächs zwischen dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats Gesundheits Ferdinand Gerlach zum großen Thema Digitalisierung und Datennutzen im Gesundheitswesen. In der gestrigen Episode hatten beide sich bereits darüber unterhalten, diskutiert, gestritten, teilweise auch sehr zustimmend, warum Deutschland eigentlich eine völlig andere E-Patientenakte braucht, als sie jetzt geplant ist. Ein Tipp für alle, die diese Folge nicht gehört haben, steigen Sie am besten erstmal in der ersten Episode ein und dann machen Sie mit dieser hier weiter. Zuletzt hatte in der ersten Episode der Gesundheitsweise Ferdinand Gerlach erklärt, wie wir die Pandemie mit mehr Daten besser hätten bekämpfen können. An dieser Stelle wollen wir nochmal reinhören, dass wir nochmal rekapitulieren können, was er gesagt hat. Und dann hören wir uns auch an, was Ulrich Kelber darauf sagt und setzen das Streitgespräch fort. Viel Freude dabei.
Die EPA ist ja nur ein Thema. Ich will nochmal erinnern an SORMAS, an DEMIS, an Divi-Intensivregister etc. Aber Herr Kelber hat selbst schon das Stichwort gegeben, Israel. Auch wenn das nicht direkt 1:1 vergleichbar ist. In Israel gibt es 4 Krankenkassen, die von allen Bürgern des Landes eine elektronische Patientenakte haben. Und die konnten deshalb in der Pandemie Dinge tun, von denen wir nur träumen. Die haben zum Beispiel die Patienten mit Risiko, mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf, aktiv gewarnt. Die haben die angerufen, per E-Mail, per SMS gewarnt, ihr müsst euch besonders schützen. Dann haben sie, als die Impfkampagne begann, diese Patienten ganz gezielt aufgrund ihrer EPA-Daten eingeladen zur Impfung. Sämtliche Impfdaten sind in ein zentrales Impfregister gegangen und durch Verknüpfung mit der EPA konnte man dort eben sehen, wie die Impfung vertragen wurde, wie viele der Geimpften sich wieder infiziert haben, wie viele ins Krankenhaus gekommen sind, wie die verschiedenen Impfstoffe wirken. Also eine ganze Reihe von wichtigen Fragen, auch die ganzen Probleme, die wir jetzt hier diskutieren, haben die in voller Transparenz. Jetzt können Leute sagen, ja, aber das ist ja Orwellsche Dimension, das ist ja ganz furchtbar, das darf es nicht geben, das ist eine Arztgeheimniscloud. Das muss man abwägen. Also hier wird ein enormer Nutzen für die israelische Bevölkerung realisiert. Und das ist genau der Grund, warum das Parlament über so eine Strategie und die Einführung einer EPA abstimmen muss.
Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin mal erzählt, dass wir als Datenschützer seit 10 Jahren eigentlich die Datenschutzanforderungen fest verabredet haben, also gar nichts mehr Neues zu tun hatten und 10 Jahre lang zugeguckt haben, wie Ärzte, Ärzteverbände, Krankenkassen und Gesundheitsministerium sich weiter über die Einführung gestritten haben. Das heißt, dass wir keine EPA haben, hat mit Datenschutzregelungen in Deutschland genau null zu tun.
Volle Zustimmung.
An der Stelle. Und dass wir solche Daten bräuchten, das ist richtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns mehr darüber unterhalten müssen, wie unsere Regelungen aussehen. Da werde ich an manchen Stellen auch mal widersprechen müssen. Aber ich glaube, wir brauchen ein Forschungsdatengesetz, in denen allerdings auch ein Forschungsgeheimnis mit Beschlagnahmeverbot und Zeugnisverweigerungsrecht reingehört. Wir brauchen ein Biobankengesetz. Und wo ich übrigens glaube, wo mehr als die eigentlichen Datenschutzregelungen das Problem sind, ist, dass alles, was aus unseren kommunalen und Landeskrankenhäusern kommt, damit auch aus allen Universitätskliniken, 16 unterschiedlichen Landeskrankenhausgesetzen genügen muss. Und die sind völlig unterschiedlich von den Regelungen. Und da wird manche Forschung einfach deswegen beendet, weil man nicht mit 5 beteiligten Kliniken 4 unterschiedliche Gesetze befolgen kann. Diese Uneinheitlichkeit, nicht nur Föderalismus, sondern auch zwischen unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern, die sind unser größeres Problem als das, was wirklich an Datenschutz, also nach dem Motto, nee, das darfst du jetzt mal nicht sehen. Oder der Abrechnungsteil der Krankenkasse darf diese Daten nicht sehen, die darf nur der medizinische Dienst sehen. Ich glaube, über die sollten wir uns erst an zweiter Stelle unterhalten, wenn wir vorne mal die Hindernisse gesetzlicher Art außerhalb des Datenschutzes aus dem Weg geräumt haben. Und nicht hinten das Kind mit dem Bad ausschütten, während vorne nur kaltes Wasser.
Ja, also wir wollen nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Und Herr Kelber, ein Problem haben Sie jetzt nicht erwähnt. Das sind nämlich nicht nur die Landeskrankenhausgesetze, sondern die sage und schreibe 17 verschiedenen Landesdatenschutzbehörden, die leider auch uneinheitlich die DSGVO auslegen und, wie wir jetzt im internationalen Vergleich sehen, das haben wir auch mit Paul Nemitz ausführlich diskutiert, sehr viel enger in der Regel als in anderen Staaten. Also das ist auch ein Problem, was gelöst werden muss, was zum Beispiel bundeslandübergreifende vernetzte Forschung behindert und auch die Patientenversorgung im Übrigen.
Bei Ihrem ersten Punkt sind wir uns übrigens einig, wenn ich da ganz kurz nochmal unterbrechen darf. Ich habe jetzt häufiger Sie unterbrochen als Sie mich. Entschuldige ich mich schon mal für. Ich bin normalerweise der Meinung, dass das föderale Datenschutzaufsicht gut funktioniert. An einer Stelle bin ich anderer Meinung als meine Kollegen. Ich hatte den Bundesgesetzgeber gebeten, bei Forschungen mit Forschungseinheiten aus mehreren Bundesländern eine einheitliche Zuständigkeit bei mir zu verankern und nicht durch Zufall das Land, das den Konsortialführer hat. Das ist nicht gemacht worden. Das ist natürlich auch die Gefahr, dass man dann vielleicht auf eine sehr kleine Behörde zum Beispiel trifft, in der keine Spezialistinnen und Spezialisten für das Thema vorhanden sind. Das ist eine Schwächung. Da bin ich der Meinung, bei anderen Bereichen, glaube ich, ist der Föderalismus gar nicht schlecht, weil er sehr nah vor Ort ist.
Mit der Herr Kelber, da haben Sie ja jetzt schon mal legistisch direkt wieder einen Vorschlag hier ins Rennen gebracht, einen ziemlich konkreten. Ich will noch auf ein anderes Beispiel zu sprechen kommen. Wenn wir über das Thema Nutzung, also Landeskrankenhausgesetze sprechen, nämlich Nutzung von Daten aus den Kliniken. Wir könnten jetzt noch über die Krebsregistergesetze reden, das wollen wir nicht tun an der Stelle. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, nämlich das Thema Traumaregister der Unfallchirurgen. Da gab es jetzt erst diese Woche einen Aufschrei von der DGU, bei der dieses Register angesiedelt ist. Wir wissen, es geht um Qualitätssicherheit. Und zwar wirklich im Follow-up, nicht nur beim Eingriff, dass die seit der Implementierung der DSGVO, wir wissen alle noch, Ende Mai 2018 war das, immer weniger Fallmeldungen in dem Register haben. Zuerst waren es -6%, dann im Jahr danach, 2019, -17%. Und die DGU erklärt sich das damit, dass die Krankenhäuser ganz einfach verunsichert sind nach der Einführung der DSGVO. Was dürfen wir denn jetzt noch melden? Im Ergebnis heißt das, dass dieses Register weniger aussagekräftige Daten im Moment generiert. Das ist doch ein veritables Problem, oder?
Ich habe diese Meldung gelesen. Ich konnte sie jetzt noch nicht mit meinen Fachleuten durchsprechen an den wenigen Tagen. Ich müsste mir tatsächlich anschauen, auf welcher Rechtsgrundlage ist früher die Meldung und müsste man heute diese Rechtsgrundlage klären und warum ist das verpasst worden seit 2016? Seitdem ist ja eigentlich die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, auch wenn sie 2 Jahre Übergangsfrist hatte. An dem Punkt, um für alle Rechtsklarheit und Rechtssicherheit an der Stelle zu schaffen. Ich würde aber gern meine Behörde auch an der Stelle entschuldigen. Wir haben im letzten Jahr 425 Rechtsetzungsvorhaben begleiten müssen. Und der größte Teil kam tatsächlich im Gesundheitsbereich zustande. Das heißt, wir sind auch an der Grenze unserer Kapazitäten derzeit noch, auch pandemiebedingt, und können Sachen da auch nur Stück für Stück angehen. Sind wir aber gerne bereit, auch mit den entsprechenden Verbänden kurz ins Gespräch zu gehen, Problem zu identifizieren und zu schauen, gibt es dort eine einfache Abhilfe?
Ich würde gerne dazu mal einen Input geben. Es ist nämlich so, dass in der DSGVO eigentlich diese Aufgaben, die das Traumaregister hat, schon zustimmungsfrei priorisiert sind. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe I, da geht es um Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Gesundheitsversorgung und deren Gewährleistung, und Buchstabe J um im öffentlichen Interesse liegende wissenschaftliche Forschungszwecke und statistische Zwecke. Danach dürfte es dieses Problem eigentlich gar nicht geben. Und es ist die Frage, Herr Kelber, sind wir da auf dem richtigen Weg, wenn Sie da 100 Verfahren begleiten und jeweils dann einzelne Entscheidungen treffen müssen? Müssen wir nicht gerade deshalb, ich komme jetzt zum Punkt am Anfang zurück, ein Forschungsdatennutzungsgesetz haben, was nochmal explizit klärt, was möglich sein muss und was nicht geht und wie es geht? Es gibt übrigens dazu Konzepte. Ich nenne Forschungsdatenzentrum, Use and Access Committees, strenge Regeln für gemeinwohldienliche Forschung. Das muss doch mal eindeutig und klar vom Parlament geregelt werden, damit diese Einzelfallprüfungen, die Sie da machen, nicht so lange dauern und überhaupt vielleicht überflüssig werden.
Ja, die Prüfungen in Einzelfällen, die wir machen, in der Tat keine Entscheidung, sondern Prüfung und Beratung zunächst. Erst später müssen wir gucken, gibt es so einen klaren Verstoß, dass wir aufsichtsrechtlich tätig werden müssen. Das ist ja der Streitpunkt bei der EPA. Ist das so oder nicht? Die Prüfung ist nicht im rechtlichen Bereich das Komplexe, sondern das, was einem vorgelegt wird, muss man natürlich technisch und medizinisch in dem Fall ein Stück weit verstehen, um sagen zu können, geeignet, erforderlich, verhältnismäßig, ne? Weil das sind die drei Prüfkriterien liegen. Die werden wir auch in Zukunft immer haben. Trotzdem haben wir schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ein solches Forschungsdatengesetz wäre sinnvoll. Ich hatte das vorhin gesagt, da sollte sowas wie ein Forschungsgeheimnis, ähnlich wie ein Ärztegeheimnis hinein. Auch der Schutz vor Übergriffen durch Sicherheitsbehörden, die dann wegen Drogenverstößen die Unterlagen eines Psychologen beschlagnahmen, dann wäre auch dieses Vertrauen an der Stelle höher. In der Datenethikkommission mit Herrn Nemitz und Frau Wuppen, die Sie vorhin ja erwähnt haben, hatten wir gesagt, ein Straftatbestand für den Versuch der Repersonalisierung von Daten als zusätzliches Sicherheitskriterium, das dann noch mehr Forschung mit pseudonymisierten Daten ermöglichen würde. In dem Bereich klare gesetzliche Regelungen, die auch die Datenschutzfragen in Angriff nehmen. Das ist das, wo ich vorhin sagte, mehr Daten mit mehr Datenschutz. Und das ist was anderes, als nur im Nachhinein zu sagen, hast du damit was gemacht, was du nicht hättest machen dürfen, sondern auch zu sagen, mach es auf diese Art und Weise, weise nach, dass du richtige Sicherheitsmechanismen hast. Und bei besonders sensiblen Daten erlaubt uns Technologie heute, dass ich nicht die Daten weggebe, sondern dass das, was ich forsche, auf den Daten in einem geschlossenen, gesicherten Bereich stattfindet und ich die Erkenntnisse herausnehme und nicht die Daten. Auch da ist vieles möglich, zum Beispiel in den Forschungsdatenzentren.
Was Sie da erzählen, Herr Kelber, Ihre Vorstellung, das klingt für mich tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie das, was der Rat da ja aufgeschrieben hat. Die sprechen da von der Vertrauensstelle, über die die Daten dann quasi bereitgestellt werden zur Forschung. Und Herr Gerlach hat ja auch eingangs sehr eindrücklich nochmal geschildert, wie wichtig dem Rat wäre, hier einen echten Straftatbestand auch zu schaffen. Das geht doch eigentlich in Ihre Richtung, oder Herr Kelber?
Natürlich steht in dem Sachverständigengutachten vieles, was ich sofort unterschreiben würde. Im Streitgespräch habe ich vorher natürlich mal die Unterschiede betont. Mhm. Für mich war natürlich aber erschreckend, als das Forschungsdatenzentrum vom früheren DIMDI, also einer spezifischen Behörde, auf das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte übergegangen ist, mhm, wie lange wir diskutieren mussten, dass die Vertrauensstelle davon getrennt bleibt. Weil natürlich nicht derjenige, der selber Daten für Forschungszwecke verwenden will, dann auch entscheiden kann, ist dieses Forschungsvorhaben dafür auch entsprechend geeignet. Deswegen so eine unabhängige Registerstelle, mhm, für all die verschiedenen Register, auch Krebsregister, Traumaregister, Biodatenbanken, die wir vielleicht alles schaffen wollen, das genau sagt, sind diese Ansprüche erfüllt, wäre ein großer Fortschritt. Und mit solchen Punkten schafft man dann auch das Vertrauen bei den Patientinnen, mhm, und Patienten.
Das DIMDI-BfArM-Problem haben wir ja gerade auch beim Endoprothetikregister, beim geplanten. Ne?
Richtig. Mhm.
Wir sind da nicht weit auseinander. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, wir sind jetzt sehr stark in Richtung Forschungsdatennutzung gedriftet, weil das vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema ist.
Herr Gerlach, Sie haben mit Big Data begonnen.
Ja, ja. Aber Big Data brauchen wir auch. Und da wollte ich jetzt mal zurückführen für die Behandlung unserer Patienten. Also es ist heute so, dass ein Patient mit einer Krebserkrankung in einem Zentrum eine komplette Gensequenzierung seines Tumors bekommt. Und dann stellen wir eine Vielzahl von individuellen genetischen und molekularen Unterschieden fest. Also das, was früher ein Brustkrebs war, wo man unter dem Mikroskop 2 oder 3 verschiedene Typen erkennen konnte, sind heute vielleicht 60 oder mehr verschiedene unterschiedliche Tumorarten. Und diese Informationen, auch die Möglichkeiten der Therapie, lassen sich nur noch mit Big Data und maschinellen Lernen und künstlicher Intelligenz bewältigen. Und ich wollte jetzt nochmal zurückkommen zu den Vorteilen, die Patienten haben, wenn es eine elektronische Patientenakte gibt. Da sind nämlich zum einen solche Daten langfristig auch zu verankern und zum anderen geht es auch um ganz praktisch banale Dinge wie eine Penicillinallergie, eine Medikamentenunverträglichkeit, eine Niereninsuffizienz, ein hoher Kaliumwert, die Einnahme von Blutverdünnern. Das sind alles wichtige Informationen, die jetzt zum Beispiel bei einer Krankenhausaufnahme oder im Notfall im Bereitschaftsdienst nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen. Und das möchten wir gerne stärken. Wir möchten, dass eine optimale Patientenbehandlung möglich wird, indem die Behandlungsdaten für den jeweils tätigen Arzt oder die Ärztin auch zur Verfügung stehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Das muss dringend besser werden im Interesse des Patientenwohls.
Aber das sieht Herr Kelber ja ganz genauso.
Ja, ja. Ne? Wenn ich das unterstelle ich jetzt mal sogar.
Ja und nein. Also ich würde es jedem Patienten dringend empfehlen, alle diese Daten einem Arzt zur Verfügung zu stellen, auch weil ich vielleicht als Patient gar nicht einschätzen kann, welche Daten für einen Arzt relevant sein können, mit meinem eingeschränkten Expertin- oder Expertenwissen an der Stelle. Insbesondere bei Ärzten, denen ich ja ein bestimmtes Vertrauen auch schon dadurch, dass ich sie gewählt habe, entgegengebracht habe. Dem zu unterscheiden ist allerdings die Frage, zu was zwinge ich die Menschen oder was mache ich als Voreinstellung für die, die auch nicht wissen, was sie machen können. Und wenn ich mich jetzt richtig informiert bin, Herr Gerlach, müsste ich aber nachprüfen, ist ja die Frage der Medikamentenunverträglichkeit und der Medikamentation ein Teil der Daten, die auch in der elektronischen Patientenakte in Zukunft so vorgehalten werden sollen, dass zum Beispiel Notfallmediziner oder Ähnliches sie auch ohne die willentliche Einwilligung des Patienten abrufen können, wenn der zum Beispiel bewusstlos ist, eingeliefert wird oder Ähnliches. Das heißt, zumindest ein Teil der von Ihnen genannten Daten ist in der derzeitigen Gesetzgebung nach meiner Erinnerung schon so vorgesehen, dass genau das damit passiert.
Ja, NFDM ist das.
Ja, aber gibt es zwei Probleme. Das erste ist, die werden im Augenblick auf die elektronische Gesundheitskarte gespeichert und nicht in die EPA. Das soll erst.
Ja, das ändert sich dann allerdings mit der neuen App, dann, die da drin als,
genau,
als Pflichtanwendung.
Ja, aber das, worüber wir jetzt reden, ist, dass eigentlich jeder Patient diese Daten auch haben sollte, im eigenen Interesse. Wenn er bewusstlos irgendwo aufgefunden wird, wenn er irgendwo eingeliefert wird, wenn Ärzte oder auch andere Gesundheitsberufe irgendwas mit ihm machen, dann wäre es in seinem eigenen, ureigenen Interesse, dass diese Daten dem Behandelnden zur Verfügung stehen. Und das wird nicht passieren, wenn wir die EPA so einführen, wie wir es jetzt vorhaben, weil es einfach zu kompliziert ist. Wir haben jetzt mehrere Einwilligungsschritte. Sie erwarten wiederholte, feingranulare Rechtevergabe auf Dokumentenebene, zeitlich befristet. Und das wird dazu führen, da sind sich alle einig, die praktisch tätig sind, dass ältere Menschen, vergessliche Menschen, Menschen, die eine andere Sprache sprechen oder auch einfach viele, die skeptisch oder gleichgültig sind, diese Hürden nicht überspringen. Und dann werden wir so wie in Frankreich erleben, dass nur sehr wenige Menschen das nutzen. Und dann werden sich die Ärzte nicht auf die Akte verlassen. Die sagen dann, ja, die ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Da fehlen wichtige Informationen, die sind nicht aktuell. Und damit ist die EPA, wie wir sie uns wünschen, tot. Die wird nicht genutzt. Das ist das Problem.
Also die EPA muss verlässlich werden, Herr Gerlach, sagen Sie. Und zwar aus mehrerer Hinsicht, am Ende natürlich auch aus Sicht derjenigen, nämlich der Therapeuten, die sie füllen sollen. Und das ist ein ganz netter Ball, den Sie mir zuschmeißen. Nur mal so nebenbei übrigens, Sie beide haben mir übrigens einfach jetzt schon mal zwei Seiten Papier streitig gemacht durch Ihren Diskurs. Da musste ich jetzt also gar nicht mehr reinkrätschen. Herr Gerlach, das Thema vollständig und zuverlässige EPA. Ich zitiere mal aus dem Gutachten, ich weiß nicht, auf welcher Seite es steht. Das vollständige Löschen von Daten aus der EPA sollte weder durch Leistungserbringer noch durch den Patienten möglich sein, steht dort. Das ist jetzt mal herausgenommen. Das klingt ziemlich nach Google, Facebook und Co., wenn ich es jetzt mal zuspitze, Herr Gerlach.
Nein, überhaupt nicht. Also der Patient kann ja erstens die EPA ganz ablegen oder er kann die Inhalte verschatten, sodass sie keiner oder nur bestimmte lesen können. Was wir hier möchten ist Folgendes. Wir wollen nicht die unwiederbringliche Löschung von Daten, und zwar mit genau dem Argument, das Herr Kelber eben gebracht hat. Patienten können nicht wissen, welche Daten für ihre Behandlung erforderlich sind. Also wenn zum Beispiel ein Patient sagt, ich möchte nicht, dass mein Kardiologe weiß, dass ich Antidepressiva nehme, das geht denen ja gar nichts an, dann ist das subjektiv aus Patientensicht absolut plausibel. Der Patient weiß allerdings nicht, dass Antidepressiva und Antipsychotika etc. schwere Rhythmusstörungen machen. Er kann auch nicht wissen, dass bestimmte Arzneimittel interagieren, dass es bei seltenen Erkrankungen vielleicht auch bestimmte Symptome gibt, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die aber zur Diagnostik einer seltenen Erkrankung notwendig sind. Das heißt, viele Patienten würden, wenn sie aus falschen Motiven, sage ich jetzt mal, die Daten unwiederbringlich löschen, ihre eigene optimale Behandlung gefährden. Und deshalb plädieren wir dafür, dass sie nicht unwiederbringlich löschen, sondern verschatten. Das ist im Ergebnis das Gleiche. Die Daten sind nicht lesbar, sind aber nachvollziehbar. Also wenn es zum Beispiel unklare Symptome gibt oder bestimmte Verdachtsmomente, dann könnte man noch darauf zurückgreifen. Und das ist gerade auch in der Zukunft. Die Patienten werden ja älter.
Was sieht man denn noch? Was sieht man denn noch bei dem Verschatteten?
Also wir stellen uns das.
Von welchem Arzt sie erstellt wurden?
Das müsste man definieren. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also wenn man dann sieht, dass es ein psychiatrischer Eintrag war, dann wird eben dem Patienten eine psychiatrische Erkrankung zugeordnet. Das könnte man noch diskutieren, wie man diese Einträge verschattet, ob inklusive des Erstellers und des Datums meinetwegen oder nur den Eintrag selber. Da haben wir uns jetzt nicht festgelegt. Das könnte man in einem entsprechenden Gesetz regeln. Es ist so, dass in verschiedenen Ländern in Europa, wo wir auch Diskussionen darüber geführt haben, gesagt wird, nein, wir wollen das nicht, weil wir sehen zu viele Probleme, wenn Patienten selber Daten unkenntlich machen oder löschen. Wir würden aber sagen, in Deutschland geht es wohl nicht anders. Ich selber würde es, glaube ich, auch so nutzen wollen. Und das sehe dann so aus, wie Sie das vielleicht aus Ihrem privaten elektronischen Kalender kennen. Sie können dann private Einträge maskieren, sodass nur bestimmte andere oder nur Sie selbst die lesen können. Und den Umfang der Maskierung, den müsste man diskutieren.
Maskierung, Herr Kelber, wäre das so ein Konzept, mit dem sich ein Datenschützer anfreunden könnte? Verschattung?
Jetzt nutze ich als Informatiker mal Juristendeutsch und sage, kommt drauf an. ja, es hängt natürlich wirklich davon ab, sind trotzdem daraus Dinge zurückzuschließen. Nochmal, für meine eigene Vorstellung, ich würde den Ärzten, meinen dauerhaft betreuenden Ärzten, praktisch nichts ausschließen, weil ich eben nicht weiß, ob meine Rückenbehandlung für meinen Zahnarzt eine Bedeutung hat oder das Beispiel mit den Antidepressiva für meinen Kardiologen oder was meinen Urologen interessiert. Wenn ich jetzt aber bei einer Nachprüfung des Führerscheins zum Amtsarzt für meine Augen geschickt werde, dann braucht der nicht die Ergebnisse meines Hepatitis-Testes oder meiner psychologischen Begutachtung, dann möchte ich den praktisch ganz davon ausschließen können. Der soll auch möglichst wenig Ansätze für was anderes haben. Wir stellen leider fest, das ist unsere Geschichte und wir haben natürlich als Datenschützer leider auch mit den pathologischen Datenschutzfällen zu tun. Beispiele, wo massenhaft nicht zugestandene Zugriffe sind. Ich will eins aus dem Medizinbereich nennen. Wir hatten ja diesen Fall der jungen Frau, die nach einem Schlag gegen den Kopf zu Boden gestürzt ist und gestorben ist im Krankenhaus. Auf deren Akte haben in dem Krankenhaus 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugegriffen. Das wissen wir Gott sei Dank, weil dieses Krankenhaus wenigstens eine Protokollierung hatte. Wie viele Zugriffe? Wir wissen nicht von jedem Einzelnen, aber nur 31 davon hatten mit der Behandlung irgendetwas zu tun. Das heißt, 64 Menschen haben das anders gemacht und davon haben welche es auch an die Medien verkauft. Das ist der Grund, warum wir durchaus auch restriktiv in solchen Bereichen vorgehen müssen. Ob die Verschattung in der Form gemacht wird, die überhaupt noch eine Aussagekraft hat, dem Motto, na, Herr Kelber, ist da nicht was, was ich vielleicht sehen sollte, ermöglicht, ohne dass daraus schon ein Rückschluss zu machen ist. Das müsste man sich sicherlich im Detail noch einmal anschauen. Nur die EPA ist ja jetzt am 1. Januar eingeführt worden. Sie soll zum 1. Juli laufen und sie hat sogar schon Vorgaben, was zum 01.01.2022, 2023, 2024 an Zusatz kommt. Ich glaube nicht, dass in diesen Ablauf, da sind ja auch einige der Dinge drin, die Sie wollen, Herr Gerlach, wie zum Beispiel die Medikamentenunverträglichkeit und Ähnliches, der ganze Hintergrund jetzt schon geändert werden kann. Dass eine TI 2.0 kommen wird, also Telematikinfrastruktur, das ist klar. Da kann man sich dann auch jeweils über einzelne Punkte nochmal unterhalten. Da hätte ich allerdings auch noch ein paar Datenschutzpunkte, die mir dann wichtig wären.
Wir sind gerade an einem sehr interessanten Punkt, an dem ich noch mal etwas, glaube ich, sehr schön erläutern kann. Das, was Sie gerade berichtet haben, Herr Kelber, 91 Zugriffe auf eine Patientenakte, das wollen wir natürlich nicht. Und da möchte ich gleich einen Vorschlag machen, wie man sowas lösen kann. Das haben wir in Estland gesehen. Dort wird jeder Zugriff auf eine elektronische Patientenakte mit einem unlöschbaren Zeitstempel auf Blockchain-Basis festgehalten und dokumentiert. Und der Patient selber kann in einem Bereich, der heißt Logbook, in Dänemark heißt das MyLog, ganz genau sehen, dass am 20. April um 16.43 Uhr Dr. Müller zugegriffen hat. Und jetzt kommt es zu dem spannenden Punkt. Wenn da Leute zugreifen, die an der Behandlung nicht beteiligt sind, dann muss es harte Strafen geben. Und in Estland gibt es ein Beispiel, das kennt jeder estländische Bürger. Da hat, als der Ministerpräsident im Krankenhaus lag, ein Arzt auf dessen Patientenakte zugegriffen. Ein Arzt, der nicht an der Behandlung teilgenommen hat und der das dann auch noch an die Presse weitergegeben hat. Und diesem Arzt hat man die Approbation entzogen, die Zulassung. Und genau so mit solchen harten, öffentlich auch transparenten Daten und mit einer Transparenz für den einzelnen Nutzer über jeden einzelnen Zugriff schafft man Trust by Design, also Vertrauen. Und das ist eben ein anderes Herangehen als mit irgendwelchen zusätzlichen Einwilligungsformularen. Hier gehen wir einen technisch innovativen Weg, der genau das sicherstellt oder zumindest unwahrscheinlich macht und transparent, was wir beide, glaube ich, möchten.
Ja, nein und ja. Das Nein zuerst, weil dafür müssten Sie die digitale Ausstattung unserer Leistungserbringer total verändern, weil Sie brauchen die individuelle Erfassung jeden, der auf die Systeme zugreift. Das haben wir heute noch nirgendwo. Die Realität ist, dass die Leute angemeldet bleiben beim System und dann greift der eine drauf zu, dann der andere. Und Sie haben eben nicht mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich gehe weg von dem Gerät, es verschließt sich und der Nächste, der hinkommt, muss sich wieder entschlüsseln, findet ganz anders statt. Ja, ich hatte vorhin ein Beispiel genannt. Würden wir zum Beispiel beim Thema Repersonalisierung einen Straftatbestand einführen, ähnlich wie es ihn übrigens so nach meiner Kenntnis in Estland gibt, dann könnten wir als Datenschutzbehörden, wenn wir abschätzen müssen, und da ist ja ein risikobasierter Ansatz, ist ja bei Verarbeitung im Inland möglich, ist diese Forschung mit diesen pseudonymisierten Daten, und nochmal für alle, die uns zuhören, Unterschied Pseudonymisierung, Anonymisierung. Pseudonymisierung kann wieder mit gewissem Aufwand auf die Person zurückgeführt werden. Das ist bei bestimmten medizinischen Forschungen auch wichtig, um eventuell die Ergebnisse auch wieder dort einzuspeisen oder nachzuprüfen oder verschiedene Datensätze zur gleichen Person zuführen zu können, was bei Anonymisierung nicht mehr der Fall wäre. Dann könnten wir sagen, ja, weil die Gefahr, dass jemand wegen diesen Daten sich eine Straftat begeht, ein weiterer Schutzmechanismus ist. Also wir können es in einigen Bereichen, glaube ich, einführen. Das andere ist mit unserer derzeitigen digitalen Ausstattung, mit der Unterfinanzierung unseres Gesundheitssystems im Bereich der Digitalisierung auf Jahre hinaus noch nicht mehr technisch umsetzen.
Also wir müssten da an das Thema E-Heilberufeausweis richtig drastisch drangehen.
Ja, wobei, aber auch die Ausstattung, also dass kleine und mittlere Krankenhäuser noch nicht mal zur kritischen Infrastruktur nach dem IT-Sicherheitsgesetz gehören und keinen Anspruch auf Finanzierung der entsprechenden Maßnahmen dort haben, sind natürlich Versäumnisse, die wirklich fundamentale Probleme bringen.
Ich denke auch, dass das jetzt nicht vorrangig ist, ja, weil das innerhalb von Krankenhäusern, wie Sie schon richtig sagen, technisch schwer lösbar ist. Aber zwischen Einrichtungen, zwischen Praxen und Krankenhäusern wäre das auch heute schon machbar. Und abgesehen davon, selbst wenn technisch schwierig wird, wir sind jetzt nicht die IT-Nerds, die das entscheiden könnten, da muss man trotzdem sich überlegen, was für eine Art von Datennutzung wollen wir in der Zukunft haben? Wo entsteht das Vertrauen? Wie schaffen wir es, dass Daten auch für die Gesundung von Patienten zur Verfügung stehen, um Leib und Leben zu schützen? Das sind ja keine Banalitäten. Und ich sage das auch nochmal in Richtung der Kritiker, die sagen, ja, das ist alles ganz furchtbar, was sie da diskutieren. Und jetzt kommt auch noch raus, dass der Datenschutzbeauftragte auch eine EPA will.
Das sage ich aber überall. Also ja, am 1.1.2022, wenn meine Nachbesserungen, die ich verlangen werde, umgesetzt sind, hole ich mir die EPA.
Ich sage das nur deshalb, weil ich habe jetzt schon Mails bekommen und kriege wahrscheinlich wieder welche, in denen steht, dass ich die Ärzteschaft verrate, dass das gegen den hippokratischen Eid ist, dass ich Orwellsche Dimensionen mit gläsernen Patienten empfehle. Das ist nicht so. Und wir wollen auch nicht, weder Herr Kälber noch der Rat, eine Arztgeheimnis-Cloud, auf die dann jeder zugreifen kann. Das sind ideologische Kampfbegriffe, die aus unserer Sicht anklagen, die aber nicht sagen, was denn stattdessen gewollt ist. Weil eins muss man auch noch mal sagen, und das sagt Herr Kälber, das habe ich jetzt so rausgehört, genauso, übrigens auch der Ethikrat, es gibt keine Möglichkeit der Blockadehaltung. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass Google und Apple und Amazon und andere in diesen Markt vordringen. Und wenn wir jetzt nicht öffentlich-rechtliche Lösungen schaffen, dann wird es dazu kommen, dass andere Gesundheitsdaten sammeln. Und das ist das größere Problem. Also wir brauchen Konzepte, wir brauchen konkrete Vorschläge. Wie soll denn zum Beispiel die onkologische Behandlung von Patienten in der Zukunft laufen? Ohne Daten geht es nicht. Also müssen wir Konzepte haben. Und um es überspitzt zu sagen, wir haben auch übrigens mit Martin Schirsig vom Chaos Computer Club darüber diskutiert. Mir sind 10 IT-Nerds vom Chaos Computer Club, die sagen, wo die Schwachstellen sind und die uns helfen, diese zu schließen, lieber als 10 Bedenkenträger, die nur sagen, was alles nicht geht. Mhm. Also wir brauchen einen konstruktiven Weg, der muss technisch abgesichert sein. Wir brauchen mehr Datensicherheit. Der muss, das haben wir jetzt gut rausgearbeitet und das sieht Herr Kälber, so habe ich es gehört, rausgehört genauso. Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Die DSGVO ist dafür hervorragend geeignet. Die ist besser als ihr Ruf. Aber das nationale Parlament und das Deutschland als Mitgliedstaat und zukünftig auch als Mitglied in einem europäischen Datenraum muss Entscheidungen treffen. Da kommen wir nicht drum herum. Hm.
Das war jetzt fast ein Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch 2 Minuten, Herr Gerlach. Vielleicht noch
kurz.
Das war
ein gutes Stichwort, wenn ich das ansprechen darf, das Europäische Parlament. Ja. Weil in der Tat Europa vorhat, ja eine einheitliche Forschungsregelung mit Gesundheitsdaten
aufzunehmen. Datennetz.
Genau.
Ja. Und dann auch noch den gesicherten Datenraum dafür, wegen der Austauschbarkeit der Daten. Das halte ich für einen sehr wichtigen Schritt.
Also Herr Kälber sagt an der Stelle, das darf nicht nur eine Aufgabe für Berlin sein, sondern sollte eigentlich in Brüssel und Straßburg auch diskutiert werden.
Das haben wir genauso gesehen. Ich erinnere noch mal jetzt zum Beispiel an den europäischen Impfausweis. Wir brauchen im Grunde eine europäisch, zumindest was die Schnittstellen und bestimmte Inhalte angeht, synchronisierte Gesundheitsakte. Und entsprechende Datenschutzkonzepte, die auch streng und mit harten Strafen durchgesetzt werden müssen. Und da müssen wir mehr auf Datensicherheit im technischen Sinne gehen und auf vertrauensbildende Strukturen mit harten Strafen. Ich betone das nochmal. Und nicht, und da komme ich jetzt doch nochmal zurück, auf die alten Prinzipien von Datensparsamkeit und engen Zweckbindung. Das ist im Zeitalter von Big Data und KI nicht ausreichend.
Mhm. Wobei da jetzt Herr Kälber natürlich wieder sagt, bitte nur mit Gesetz. Ich will noch mal
sagen
kurz.
Wir auch.
Ich will noch mal kurz.
Ja, der ist da schon noch ein bisschen reservierter. Ich bin auch kein Fan von Data Lakes nach Motto erstmal die Daten alle sammeln
und dann gucken, was wir machen.
Und mal nachher gucken, was da geht. Ja. Da bin ich ein Fan wirklich von der breiten Einwilligung, wie wir sie mit der Medizininformatik-Initiative entwickelt haben, die ihre Grenzen hat. Und ich bin ein Fan der Idee sogenannter Treuhänder, aber Treuhänder im Sinne der Patienten, denen ich sage, für was stelle ich das zur Verfügung? Und dort können dann Expertinnen und Experten auch Forschungsvorhaben daraufhin bewerten, ob meine grundsätzlichen Einwilligungen erfüllt sind und können dann eine ganze Menge von Daten von vielen Tausend oder Hunderttausend Patienten gleichzeitig zur Verfügung stellen.
Ja, auch wieder 2 Stichworte, über die man tatsächlich nochmal im Detail an anderer Stelle sprechen könnte. Breite Einwilligung, Treuhänder, sind das so Dinge, wo man sich finden kann, wo der Rat seine Vorstellung finden kann, Sie. Ich will nochmal ganz kurz an der Stelle, weil eine Sache muss ich noch kurz ansprechen, bevor wir jetzt zum Ende kommen müssen auch. Der Name Martin Schirsig ist gerade von Herrn Gerlach gefallen. Kennt vielleicht nicht jede Hörerin, jeder Hörer. Das ist einer der Hacker aus dem Chaos Computer Club, der regelmäßig vor Weihnachten versucht, die TI aufzumachen und dann hin und wieder...
Und es schafft.
Ja, er schafft zumindest, sich den Router irgendwie dann, ja, zu eigen zu machen. Und im Zweifel kann er Abrechnungsinformationen schreiben. Auf eine Sache möchte ich noch kommen, weil Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA werden sie gerne auch mal genannt, ist hier schon gefallen in anderem Zusammenhang. Herr Gerlach, der Rat schreibt, es gibt da diese Tabelle 5-6 in dem Dokument, über wünschenswerte Daten. Das ist so eine Tabelle, die hat den Untertitel wünschenswerte Daten. Und unter anderem schreibt der Rat dort, naja, Daten aus sozialen Medien fänden wir ja auch ganz wünschenswert. Und an anderer Stelle, wo es dann darum geht, wo braucht man Voraussetzungen, wer soll von diesen Daten profitieren können, heißt es eben auch, Firmen, forschende Unternehmen aus der Gesundheits-IT, Medizintechnik beispielsweise. Da klingeln bei mir sofort die Ohren, wenn ich das lese. Und da muss ich dann an Google denken. Wird das am Ende so sein, dass wir nach der Vorstellung Daten, die bei Google laufen, hier mit rein aggregieren und dann wiederum auch Google davon profitieren kann? Google hat ja letzte Woche bekannt gegeben, dass sie jetzt eine eigene EPA auch entwickeln wollen.
Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Tabelle Sie meinen, aber das ist mit hundertprozentiger Sicherheit nicht so gedacht, wie Sie es gerade suggeriert haben. Ich glaube, es ging darum, dass Daten aus sozialen Medien uns zum Beispiel was über Infektionen sagen oder über Verhalten von Bürgern, was teilweise für zum Beispiel die Pandemie Beurteilung sinnvoll wäre. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir da zusammengetragen haben. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Aber was wir auf jeden Fall nicht vorhaben, ist, dass die Daten an Google oder Apple oder wen auch immer an eine der Plattformökonomieunternehmungen gehen. Wenn da Unternehmen erwähnt sind, dann ging es sehr wahrscheinlich darum, dass gemeinwohldienliche Forschung auch nach strengen Kriterien von Unternehmen verfolgt werden können. Ich erinnere nur an die Impfstoffentwicklung. Mhm. Wir können ja nicht sagen, dass die Impfstoffe jetzt ausschließlich meinetwegen von Universitäten entwickelt werden. Das geht eben nur mit entsprechend kompetenten Unternehmen, die auch die Mittel haben. Und wenn die eine gemeinwohldienliche Fragestellung haben und dafür Gesundheitsdaten benötigt werden, dann ist das in unser aller Interesse. Und es gibt dann Use and Access Committees, die darüber entscheiden, welche Forschungsvorhaben mit welchen Fragestellungen unter Beachtung datenschutzrechtlicher und ethischer Anforderungen dann durchgeführt werden können. Aber keinesfalls ist die Idee, dass die Daten da einfach an Google oder Apple gespielt werden.
Ich glaube, damit hätte Herr Kälber in Bonn große Bauchschmerzen.
Naja, wir wissen natürlich, dass viele wirtschaftliche Interessen dann unter dem Dach einer angeblichen Forschung zusammengefasst werden für ganz andere Zwecke. Aus vielen Zusammenhängen kennen wir das. Trotzdem wird man sich anschauen müssen, wer für welche Zwecke zugreifen darf. Und wie gesagt, es gibt nochmal einen großen Unterschied. Wird jemand Daten zur Verfügung gestellt, also aus der Hand gegeben? Oder darf jemand zum Beispiel in ein Forschungsdatenzentrum kommen, dort mit Daten arbeiten und Erkenntnisse aus diesen Daten dann mitnehmen, aber nicht mehr identifizierbar einzelne Personen oder kleine Personengruppen daraus ableiten? Das ist ein großer Unterschied, den man machen muss. Selbstmord aus Angst vor dem Tod, nach dem Motto, da kommen die Googles und deswegen müssen wir bei uns auch aufmachen, damit keiner Interesse hat, die Googles dieser Welt mit Daten zu versorgen, das halte ich für falsch. Wir haben europäische Werte, die werden europäische Regeln gemacht und wir haben die Chance, das auch durchzusetzen. Nach dem Marktortprinzip gelten in Europa auch für Google die europäischen Regeln. Die werden heute oft genug von denen nicht eingehalten, weil sie in den Ländern, wo sie ihre Hauptsitze haben, eine sehr positive Bewertung ihrer Wünsche bekommen. Aber ich sage Ihnen, wenn Google wirklich eine EPA jetzt einsetzen würde und Deutschland einsetzen, würden meine Kolleginnen und Kollegen, ich in Deutschland, auch prüfen, ob wir unabhängig von dem System der Federführung in einem anderen Land hier eine Dringlichkeitsentscheidung erstmal durchführen, dass ohne klare Regelung, was mit diesen Daten passiert, wie sie getrennt sind von anderen Daten, was die gesetzliche Grundlage ist, diese Daten nicht erhoben werden dürfen. Mhm. Das gibt das europäische Datenschutzrecht her.
Gut, klare Ansage.
Sehen wir genauso, sage ich nur mal kurz. Also da gibt es keinen Dissens. Im Gegenteil, das betont nochmal, dass wir eine Debatte hier brauchen, dass wir ein nationales Recht brauchen, das eingebettet ist in eine europäische Lösung.
Also das ist so zum Ende hin, so viele Gemeinsamkeiten fand ich jetzt sehr interessant. Wir sind einfach aus Zeitgründen jetzt so ein bisschen am Ende angelangt. Ich vermute, Sie würden mir beide zustimmen, dass wir hier über dieses Thema Digitalisierung und Nutzung von Daten im Gesundheitswesen noch sehr viel länger reden könnten. Vielleicht lassen Sie uns zum Ende hin beide schauen, ob Sie mit Blick auf die Zeit vor dem Gespräch das ein oder andere von Ihrem Gegenüber mitnehmen könnten oder mitnehmen werden, das Sie jetzt überzeugt hat, das Sie nachdenklich gemacht hat im Blick zu dem Anfang unseres Gesprächs. Herr Gerlach, haben Sie da so etwas mitgenommen heute von Herrn Kälber?
Ja, überraschend viel. Also ich habe doch einige Schnittmengen identifiziert und erfreut festgestellt, dass Herr Kälber nicht so sehr ein Vertreter des Datenschutzes alter Schule ist, wie ich vermutet habe. Wenngleich wir sicherlich noch an einigen Stellen unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt eine Diskussion in Deutschland geführt wird. Das wird einige Jahre wahrscheinlich brauchen, dass wir uns dann positionieren. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin aber jetzt eher vorsichtig optimistisch nach unserem heutigen Gespräch.
Vorsichtig optimistischer Ferdinand Gerlach. Und Herr Kälber, hat Herr Gerlach Sie vielleicht mit einer Aussage überzeugen können? Was nehmen Sie heute mit?
Er mich ja zum Ende jetzt noch mal ein bisschen gereizt hat, war ich positiv überrascht, wie er in der Mitte unseres Streitgesprächs auf Kampfbegriffe verzichtet hat. Nein, ich habe die Gedanken hinter der einen oder anderen natürlich auch in einer Pressemitteilung oder ähnlich verkürzten Variante verstanden. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende natürlich nochmal sehr auch auf die Details der jeweiligen Regelung ankommen wird. Da wird dann vermutlich mal in einem einzelnen Punkt weniger Übereinstimmung als heute in der Mitte unseres Streitgesprächs sein. Und wir werden uns vielleicht auch, und das da ist, habe ich heute mitbekommen, wo liegen die Schwerpunkte für Herrn Gerlach, wir werden uns natürlich auch über eine Reihenfolge unterhalten müssen. Was muss eigentlich zuerst passieren? Und das würde vielleicht eine Chance geben, da tatsächlich auch so eine gemeinsame Marschrichtung festzulegen.
Sehr schön. Das Feine ist, wir haben jetzt hier zumindest mal öffentlich einen Diskurs auch gezeigt. Es war ein bisschen mehr Dialog als Streitgespräch. Am Ende ein bisschen, ja, auch mal ein bisschen launig. Aber das Schöne ist ja, man kann ja auch im geschützten Raum im Gespräch bleiben. Und ich vermute mal, das wären Sie beide eh. In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr für das Gespräch heute, mal grundsätzlich zum Thema Digitalisierung, Nutzung von Daten im Gesundheitswesen. Und ich vermute, es war nicht das letzte Mal, dass Sie beide sich zu diesem Thema geäußert haben. Insofern, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, das ein oder andere Mal. Alles Gute für Sie beide.
Vielen Dank. Grüße in den Süden der Republik.
Ja, sehr gut. Alles Gute. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.